Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Großes Thema diese Woche in den Medien war Ehe für alle. Ein eindeutiges Ja der Parlamentarier gab es nach einer Abstimmung im Deutschen Bundestag letzten Freitag. Und diese Woche hat dann auch der Bundesrat zugestimmt. Damit dürfen Schwule und Lesben auch ihre Partner heiraten und Kinder adoptieren. Das ist die wirklich wichtige Änderung. Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt hat sich deshalb mal angeschaut, wie das eigentlich mit der Ehe für alle in Computerspielen so aussieht. Jana, in welchem Spiel fand denn tatsächlich die erste lesbische oder schwule Hochzeit statt?
Das war Ende der 90er.
Oh.
Und dafür musstest du dich in das postapokalyptische Kalifornien von Fallout 2 begeben.
Mhm.
Ja, und wenn du in dem Rollenspiel eine Frau spielst, kannst du mit der weiblichen Figur namens Myria flirten. Und das Ganze endet in einer Schwarzblende, was so viel bedeutet wie, die beiden hatten Sex. Und das fand ich ganz lustig. Danach platzt der Vater von Myria ins Zimmer und ruft: Heilige Scheiße, ich wusste, dass Myria anders ist, aber es gibt nur einen Weg, das jetzt richtig zu machen. Ja, und weil du seine Tochter entehrt hast, musst du sie danach heiraten.
Ach was, so läuft das.
So läuft
sieh
das.
Mal alle an. Und das zu einer Zeit, wo man im realen Kalifornien erst 10 Jahre später, also 2008, als schwules oder lesbisches Paar heiraten durfte. Aber wie ist das eigentlich überhaupt mit schwulen und lesbischen Charakteren? Wann gab es die in Spielen?
Also die gab es tatsächlich dann schon ein bisschen eher. Ende der 80er, Vivian Pentreath war die erste lesbische Figur in einem Spiel. Und das Spiel heißt Moonmist.
Mhm.
Da bin ich ein Detektiv und ich muss in ein gruseliges Schloss, um herauszufinden, was es mit der mysteriösen weißen Frau, das ist so ein Gespenst, auf sich hat.
Mhm.
Ja, und wie sich herausstellt, ist diese Vivian die Schurkin. Und die verkleidet sich als weiße Frau, um sich für den Mord an ihrer Freundin Deirdre zu rächen. Ja, und das ist halt so diese erste lesbische Liebe in dem Spiel und die spielt sich aber auch sehr, sehr viel zwischen den Zeilen ab. Mehr ging da nicht in den 80ern.
Die 80er, die waren ja auch so die Zeit der weltweiten Schwulen- und Lesbenbewegung, die auch das Thema durch Demos überhaupt mehr in die Öffentlichkeit getragen haben. Kam da auch aus der sogenannten LGBT-Community selbst auch Spiele zu dem Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also das erste Spiel aus der Community, was heute noch so ein bisschen gefeiert wird, das heißt Caper in a Castro. Das ist von einer Frau, CM Ralph heißt die.
Mhm.
Und da geht es um eine lesbische Detektivin, irgendwie immer mit Detektiven.
Mhm.
Und die versucht, das Verschwinden einer Transfrau aufzuklären. Und die Entwicklerin, die kam damals aus so einer ländlichen Gegend zum ersten Mal in den 80ern nach San Francisco.
Mhm.
Und die war wahnsinnig geflasht von dieser blühenden LGBT-Community. Und wollte denen eben was zurückgeben. Und deswegen hat sie das Spiel entwickelt und damit auch Spenden für die AIDS-Hilfe gesammelt.
Das sind bisher vor allem weibliche Spielfiguren gewesen, viele Detektiven, hast du gerade schon gesagt. An schwule Charaktere hat sich wohl niemand so richtig rangetraut.
Ja, irgendwie interessanterweise gab es halt vor allem in den 80ern wirklich vor allem lesbische Frauen und Transfrauen. Woran das liegt, keine Ahnung, da kann ich halt nur mutmaßen. Zum Beispiel Timothy Kane, das ist einer der Entwickler von Fallout 2, also das Spiel mit der ersten lesbischen Hochzeit.
Mhm.
Der ist zum Beispiel selbst schwul.
Mhm.
Keine Ahnung, warum die nicht zum Beispiel eine schwule Hochzeit in Fallout 2 draus gemacht haben. Aber ich nehme halt mal an, dass so ein Coming-out in dem Bereich sehr männliche Spieleindustrie damals eben schwieriger war. Naja, und lesbische Frauen sind eben von der männlichen, konservativen Spielerschaft eher akzeptiert und sind dadurch so ein bisschen Wegbereiter für das Thema.
Und wann gab es dann den ersten schwulen Charakter, dessen Sexualität dann auch wirklich eine Rolle gespielt hat?
Also das war dann 1995, das erste Mal in dem Point-and-Click-Adventure Die Orion-Verschwörung.
Mhm.
Da bist du auf einer Raumstation und gehst als Vater dem Mord an deinem Sohn nach. Und ja, erst nach und nach stellt der Vater eben fest, dass sein Sohn Danny schwul ist.
A photo of my son's lover, Steve Kaufman.
So now you know the truth.
Why didn't you tell me?
Tell you what? That your son was homosexual? Gay? A faggot? Which particular way would you like to have been told?
I have a right to know.
You gave up all your rights when you drove him away. We told each other everything and he told me that you didn't give a damn about him.
Genau, also sehr dramatisch. Im Prinzip erfährt der Vater erst dadurch, dass er Briefe von einem Liebhaber findet, dass sein Sohn schwul ist. Und ist natürlich total schockiert, weil er damit überhaupt nicht klarkommt.
Eins der meistverkauften Spiele ist ja die Serie Die Sims aus dem Jahr 2000. Das ist so eine virtuelle Puppenhaus-Simulation, wo man Häuser bauen kann und das Leben seiner Figuren simuliert. War es da nicht auch möglich, lesbische und schwule Paare zu haben und die dann heiraten zu lassen?
Also daten, ja, das ging.
Mhm.
Und die konnten auch zusammenziehen und sogar Kinder konnten die gleichgeschlechtlichen Sims adoptieren. Heiraten ging aber nicht.
Ach.
Tatsächlich war das Feature, dass man überhaupt Sims des gleichen Geschlechts verkuppeln konnte, Erstmal ein Versehen. denn obwohl die Entwickler das eigentlich geplant hatten, Homosexualität war dem Publisher viel zu gewagt zu der Zeit.
Verstehe. It's a bug, no, it's a feature. Und wie kam das dann doch noch ins Spiel?
Also das war so, das ist irgendwie ganz lustig. Also ein Programmierer, der kam erst später zu dem Team dazu, der hatte ein veraltetes Game Design Dokument. Also Game Design Dokumente, das sind diese Papiere, wo eben die Features von Games aufgelistet sind, was die eben einbauen sollen. Und da standen schwule und lesbische Beziehungen einfach als Feature eben drin.
Ah, okay.
Und der Programmierer hat das eingebaut, so wie sie es gehört. Und das Team hat das lange nicht bemerkt, dass der noch so ein altes Dokument hat. Und als sie es dann aber bemerkt haben, haben die halt gesagt, okay, wir lassen das drin. Der Publisher, der wird sich schon melden, wenn er das wieder raushaben will. Hatte aber nie.
Wie geil.
Und dann kam es zu einer wichtigen großen Präsentation, bei der E3 war das. Da haben die das Spiel live vorgeführt. Und da konnte man zufällig im Hintergrund zwei weibliche Sims wild rumknutschen sehen. Ja, und damit war die Katze aus dem Sack und das Thema war total heiß diskutiert in den Spielemedien und da konnten die das nicht mehr rausstreichen.
Und wann war dann heiraten, also wen auch immer man als Spieler möchte in einem Spiel, endlich möglich?
Das hat dann nochmal wieder länger gedauert, das war 2004. Da erschien der erste Teil der bekannten Rollenspielserie Fable. Das ist die Spieleserie, da spiele ich so einen kleinen Jungen. Und ich, das hat ja damals damit beworben, dass man sich total schwarz und weiß zwischen guten und bösen Taten entscheiden kann. Aber man wird auch mit der Zeit älter, kann ein Haus kaufen und man kann heiraten. Und wen ich meinen männlichen Helden eben heiraten lasse, egal ob Mann oder Frau, das steht mir halt frei. Hauptsache, ich habe ein paar Blumen, Pralinen und Parfüm im Gepäck und damit ich halt den Mann oder die Frau überzeugen kann. Das war super platt, aber immerhin möglich.
We make a good team.
Yes.
Nice this. Perhaps we should put our feet up and rest. Oh, that's quite nice. Hello there, you.
Hey.
Ich erinnere mich, das war schon voll das Ding damals und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, das im Spiel dann auch möglich zu machen, ja?
Ja, überhaupt nicht. Also wie auch bei den Sims war das eigentlich ein Versehen. Denn alle Dorfbewohner, also in dem Spiel Fable, waren halt erstmal darauf programmiert, dass man ihre Zuneigung eben durch Geschenke positiv stimmen konnte. So, bei Männern hätte man dann aber diese Heiratsoption, also wenn du ganz, ganz viel gibst, wollen die dich heiraten, die hätte man bei Männern dann aber rausnehmen müssen. Und das wäre komplizierter gewesen. Jo, und das Team hat das dann gesehen und fand das eigentlich dann einen ganz logischen Schritt, eine schwule Partnerschaft darin zuzulassen. Weil es ist ja ein Rollenspiel und man soll ja für seine Figur den Lebensweg selbst entscheiden können.
Klar. Jana, wie entwickeln sich denn schwule oder lesbische Partnerschaften in Computerspielen nach 2000, also quasi nach Fable und den Sims weiter? Haben solche Spiele den Weg bereitet, damit es dann auch mehr queere Spielfiguren gibt?
Also an einen Spieleentwickler muss ich bei dem Thema immer sofort denken, BioWare. Die haben viele bekannte Rollenspielklassiker wie zum Beispiel Baldur's Gate oder Neverwinter Nights entwickelt. Und inzwischen sind sie aber auch die Firma mit den zahllosen Dating-Optionen und romantischen Szenen, also die das zulässt. Und zwar in ihren beiden Spieleserien Dragon Age, das ist die Fantasy-Welt, und dem Sci-Fi-Universum Mass Effect.
You like to cook, Shepard?
Roommate on Arcturus taught me. He said eating cafeteria crap 24/7 was bad for morale.
Is there anything you're bad at?
You're burning the garlic.
Sorry. Guess I'm distracted.
By?
I wonder. This was great.
What? Is it over?
Well, what do you suggest?
I think we need to find a way to burn off these calories, don't you?
Genau, also das war so eine Szene aus dem dritten Teil von Mass Effect und da hört man eben, wie dir deine Hauptfigur Shepard einen der Charaktere ein bisschen näher kennenlernt.
So kann man das sagen, ne? Und waren die bei dem Thema von Anfang an stark dabei?
Auch nicht. Also BioWare sind im Grunde die Entwicklung durchlaufen wie die gesamte Spieleindustrie. Also erstmal nur lesbische Romanzen als Wegbereiter, weil die eben auch von heterosexuellen Männern, also der damaligen Kernspielerschaft, akzeptiert werden. Naja, und danach hatten sie Charaktere, die bisexuell waren. Das heißt, von Frauen und Männern, also von deiner männlichen oder weiblichen Spielfigur angemacht werden können. Aber das war vielen Spielern eben zu beliebig. Und erst 2012 im dritten Teil von Mass Effect und 2014 im dritten Teil von Dragon Age gab es dann eben auch schwule Protagonisten mit einer eigenen Geschichte. Und dafür bekamen die Entwickler ganz viel Applaus von einer Spielerschaft, die sich eben mehr Diversität wünscht.
It's about wanting to see yourself represented in your stories. Wanting to be included in the Mass Effect game and see myself there is a lot about, like, I want to play as someone I'd want to be. I don't want to play as as the He-Man Macho Guy, because that's not me.
Also kann man tatsächlich sagen, es lohnt sich für Spieleentwickler, wenn man sich für Diversität einsetzt und dann auch Spiele, ich sag mal, für eine größere Zielgruppe produziert.
Ja, absolut. Also gerade die großen Produktionen sind so teuer, dass es sich echt lohnt, wenn sie Frauen und homosexuelle Spieler zumindest nicht abschrecken. Im besten Fall aber sogar ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Ja, aber von einigen Spielern ernten Entwickler dafür aber nicht nur Applaus. Also manche Gamer gehen sogar so weit, Entwicklern Todesdrohungen zu schicken.
Krass, okay.
Also wenn die das Gefühl haben, dass ihre Lieblingsspiele in so einer Art verändert werden, die nicht ihre Zustimmung findet. Mhm. Naja, also das ist zum Beispiel also ein Beispiel, wo das so war. Der Dragon Age Autor Jennifer Hepler ist das so ergangen. Mhm. Die bekam Hassmails und Todesdrohungen, weil sie eben so LGBT-Charaktere in die Serie schrieb und weil sie eben auch für weniger Kämpfe in dem Spiel war, das zumindest mal in einem Interview geäußert hatte. Und die Spieler sind dann eben davon ausgegangen, dass diese Frau das Spiel für die Fans versaut hat, also okay, dass sie dafür verantwortlich sein muss. Also gerade in Amerika wird es halt leider immer üblicher, für Spieler so überzureagieren.
Das heißt, es wird vermutlich sobald kein Call of Duty mit einem schwulen Helden geben oder sowas in der Richtung.
Eher nicht. Mhm. Also dafür sind die Hardcore-Games einfach zu sehr auf die klassische Zielgruppe fokussiert und die Zielgruppe auch gar nicht bereit, einen schwulen Charakter zu spielen. Aber Indie-Games zum Beispiel, die können sich das leisten, diese Geschichten zu erzählen und diese Figuren eben auch mal wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Da fällt mir zum Beispiel die amerikanische Indie-Entwicklerfirma Fulbright ein. Mhm. Die haben sich total auf das Thema Diversität eingeschossen. Ihr letzter Titel, Gone Home, der war ein Riesenerfolg. Darin erzählen sie die Geschichte von dem Mädchen Sam und wie die begreift, dass sie lesbisch ist.
The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell.
Ja, und immer mehr Spieleautoren entdecken eben gerade schwule, lesbische und Transfiguren für sich. Mhm. Egal ob als Haupt- oder Nebenfiguren. Und im Gegensatz zu früher sind Schwule und Lesben in Spielen eben kein Gimmick mehr oder ganz schlechte Stereotypen. Stattdessen haben eben die Autoren verstanden, dass man eben auch ein neues Publikum damit glücklich machen kann. Mhm. Und andere und interessante Geschichten erzählen kann. So wie das eben Fulbright zeigt, sprechen solche Figuren inzwischen auch ein richtig breites Publikum an.
Dass gleichgeschlechtliche Spielfiguren heiraten können, ist inzwischen aus Rollenspielen nicht mehr so wirklich wegzudenken. Und auch schwule und lesbische Charaktere finden sich in immer mehr Spielen. Da gleichen sich Spiele nicht mehr nur an die Realität an, sondern erzählen auch interessante Geschichten, sagt Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.